Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer wunderschönen Podcast-Reihe Starke Frauen. Wir sind jetzt bei Podcast Nummer 34, glaube ich, Katrin, oder?
34? War das nicht 32? Letztes Mal hatten wir Elizabeth the First. Da dachte ich, das wäre die 31. Und jetzt ist sie 32. Es ist ja, tut ja auch nichts zur Sache. Wir reden
wir
über eine wundervolle Frau. Wieder
die Folge
einmal.
32, liebe Katrin, du hast vollkommen recht.
Und zwar geht es heute um, der obligatorische Hinweis natürlich, der darf nicht vergessen werden. Wir recherchieren so gut es geht, aber es flutscht die ein oder andere Halbinformation durch. Gerade auch bei dieser Frau habe ich aus unterschiedlichen Quellen unterschiedliches gelesen, deswegen weiß ich jetzt selber nicht so richtig, was ich da glauben soll. Aber an dieser Stelle eben nochmal der Hinweis, damit ihr euch nicht wundert, falls dann, die reden aber einen Scheiß, da doch die ein oder andere Sache durchflutscht.
Wer ist es nun?
Es ist Maria Anna Sofia Cecilia Calogeropoulou, auch besser bekannt als Maria Callas. Ich dachte immer, das wäre eine Italienerin, aber es ist tatsächlich eine Griechin.
Also du, das Kind, und stell dir vor, das wäre eine Spanierin, dann hätten wir Maria Callas gesagt.
Callas. Aber denn Callas. Eigentlich, sie ist in New York
Kentucky.
Geboren.
Oh, echt jetzt?
Ja, sie ist in New York City geboren.
Ich möchte an dieser Stelle aber auch erwähnen, auch das war eine Einreichung von einem unserer Zuhörerinnen.
Ja.
Von einer unserer Zuhörerinnen, nämlich der Anna Komosiak. Anna Komosiak ist eine Schauspielerin, eine hervorragende Schauspielerin.
Ich kenne sie nicht, aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir jetzt
eine
einfach
sehr gute Freundin
mal. Liebe
von
Anna,
mir ist.
Vielen Dank für diesen Vorschlag.
Mega.
Ich habe ehrlich gesagt damit gehadert und ich habe dir vorher auch geschrieben, dass ich nicht so ganz überzeugt bin, dass das wirklich eine starke Frau ist. Und dann habe ich mich etwas stärker mit ihr befasst. Ich habe nämlich den Einstieg gewagt zu dieser Frau über eine Biografie, die sehr die Frau in den Fokus nahm und gar nicht so sehr die Künstlerin.
Mhm.
Und man muss sagen, Maria Callas hat wirklich zwei Seiten, Sonne und Schatten. Und die Sonne kann ich sehr schwer mit Worten wiedergeben, weil das ist ihre Stimme. Man muss einfach mal eine richtig gute Aufnahme sich mit einem Kopfhörer anhören und dann in dieser Stimme, von dieser Stimme umschmeichelt werden. Was die also an Ausdrucksstärke, an Bandbreite, an Emotionen in ihre Stimme gepackt hat, das gibt mir Gänsehaut alleine, wenn ich jetzt darüber rede. Also bitte, hört es euch an. Und das andere, und ich muss da auch ein bisschen, was das Vokabular angeht, dann auf dich jetzt gleich setzen, weil ich du eher eine ausgebildete Stimme hast. Ich nicht. Und du kennst dich eher mit Gesang aus. Deswegen.
Ja, aber dafür bist du phonetisch 1000-mal besser drauf als ich. Ich bin richtig salopp geworden.
Ich mag auch das Saloppe, du.
Also Anna schätzt deine Phonetik sehr.
Oh.
Sie sagt, da kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden.
Oh, das.
Ja.
Wie gut, Anna, dass du nicht siehst, dass ich jetzt rot werde, was ich häufiger mal werde. Das freut mich natürlich zu hören. Zurück zu Maria. Und das andere, diese andere Seite, diese Schattenseite ist sehr, wenn man sich so mit ihrer Persönlichkeit beschäftigt und auch mit der Art und Weise, wie sie zum Beispiel mit ihrem Körper umgegangen ist oder wie sie Beziehungen geführt hat, ne, sich auch abhängig gemacht hat von Männern, da komme ich jetzt gleich noch dazu.
Das emotional abhängig gemacht,
genau, und das zeugt schon von einer sehr gebrochenen Persönlichkeit. Ich weiß nicht, wo das Ganze dann anfing. Sie hatte eine sehr strenge Mutter, sie ist ein Scheidungskind, vielleicht hat es damit auch zu tun. Und sie hat.
Wo ist sie und wann ist sie geboren?
Ja, genau.
Also in New York ist sie.
Sie ist am 2. Dezember 1923 in New York City geboren.
In den goldenen 20ern.
Genau.
War ja eigentlich Emanzipationszeit, ne? Die Dekade der Emanzipation, auch in New York.
Da hast du mich jetzt erwischt. Also das Zeitalter der Emanzipation kam für mich eher in den 60ern, aber das ist sozusagen.
Ja, aber man sagt ja die goldenen 20er mit der Marlene Revolution. Dietrich,
kurze Haare, genau. Okay. Das würde ich jetzt mal, selbst wenn es so war, hat das Maria nicht erreicht.
Okay.
Sie ist geboren als Tochter von griechischen Einwanderern. Yorchos. Ich habe das extra vorher noch mal von einer griechischen Freundin mir sagen lassen.
Ich
mal das
bin auch beeindruckt.
Also George. Mhm. George Kalergeropoulos, Polos, weil im Griechischen ist das Os hinten von den Männern und das U, O-U von den Frauen.
Aha.
Soweit zum Lehrerkind-Kommentar. Und ihrer Mutter Evangelia Dimitriadou geboren.
Mhm.
Der Vater hat dann irgendwann, weil das alles zu kurz, das ist alles zu kompliziert, ne?
Wie du vor den stehst und versuchst, den Namen auszusprechen.
Und weil das alles für die Amerikaner sowieso noch viel zu kompliziert war, hat der Vater 1929 den Familiennamen in Callas umändern lassen, was das Ganze dann wesentlich vereinfacht hat. Und der hat dann in Manhattan eine Apotheke eröffnet.
Mhm.
Das tut jetzt nicht zur Sache, außer dass es vielleicht darauf hindeutet, dass es jetzt nicht besonders in Reichtum da die ins Ausland
ausgelegt haben. Aber er war ein Studierter, weil sonst kannst du ja keine Apotheke eröffnen,
ich
oder?
Ich weiß nicht, ob man damals als Pharmazeut dann eine, oder ob das nicht einfach ein besserer Verkäufer war, ich weiß es nicht. Jedenfalls war überliefert, dass sie da nicht irgendwie sehr besonders reich aufgewachsen sind. Maria hat in Brooklyn die Schule besucht und hat schon, das widerspricht wieder so ein bisschen dem, was ich gerade gesagt hat, mit 8 Jahren erste Schritte in der Gesangsausbildung gemacht.
Du, aber wenn du an Michelle Obama denkst, die ja auch nur in jungen Jahren irgendwie Klavierunterricht bekam, und die Eltern waren ja auch nicht vermögend.
Ja gut, aber Michelle Obama ist dann keine Pianistin geworden, wohingegen Maria Callas dann wenig später eine der bedeutendsten Sopranistinnen
hätte aber auch anders kommen können.
Das stimmt natürlich. Ich weiß nicht, wie ausgiebig diese Gesangsausbildung war. Jedenfalls muss man damals schon gesehen und gehört haben, vor allem, dass das was ganz Großes ist. Und sie hat auch selber wahnsinnig gern gesungen und sie hat auch sehr hart gearbeitet, auch an ihrer Stimme. Und ich habe gelesen und auch gehört, so einige Podcasts gehört, dass sie, weil sie so eine strenge Mutter hatte, so eine harte Mutter auch, sich über den Gesang versucht hat, die Liebe der Mutter oder die Zuneigung der Mutter vor allem dann zu holen, weil sie besonders engelsgleich und toll und liebreizend gesungen hat, dass sie wusste, sie sah nicht besonders gut aus, was irgendwie komisch ist, wenn man sich jetzt die Bilder anschaut, wo sie dann später so die Grande Dame der Bühne war.
Mm.
Aber als Kind, sie hat unter Fresssucht gelitten. Du hast mir auch erzählt, dass man später dann sagte, also eine gute Sopranistin
genau,
muss auch üppig
sein.
Aber die Fresssucht war vorher schon da. Ne? Entweder hat man einfach guten Hunger und isst sich dann so ein paar Funde an oder man ist fresssüchtig. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Also irgendwie war das schon ein Mädchen, was sehr gebrochen war, das nicht gut aussah, das mit seinem eigenen Körper haderte. Die war so eine Spätzünderin, die hat auch dann erst so Spaß an Sex und an Männern und die Zuneigung von Männern dann erst viel später, da war sie glaube ich in den 20er, 30ern, also das dann erst viel später entdeckt. Auf jeden Fall war das ein Mauerblümchen, sagen wir es mal so.
Mhm.
Und die hat dann mit ihrer Stimme die Blüte zum Blühen gebracht, sozusagen, um das jetzt etwas poetisch auszudrücken. Die Eltern haben sich dann irgendwann scheiden lassen und sie ist dann mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester Jackie, das war ihr Spitzname, Jacinti.
Hatte sie nur eine Schwester oder hatte sie
mehrere
Schwestern?
Sie hatte nur eine Schwester, genau. Also überliefert, zumindest mit den Eltern. Ob sie jetzt dann noch irgendwie Halbgeschwister hatte, das weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Sie ist dann mit ihrer Mutter zurück nach Athen, habe ich glaube ich gesagt, und hat dann dort auch weiter Gesangsunterricht bekommen. 23 geboren, 1938 erster öffentlicher Auftritt in Cavalleria Rusticana in Athen. Mhm.
Was war Cavalleria Rusticana?
Das war, oder? Nee, wahrscheinlich ein,
wahrscheinlich ist das so
ein, nee, das ist so ein, ja, so ein Ort, Veranstaltungsort.
Aha. Warum mit das 15 jetzt? Dann.
Genau. Mhm. Und da war sie am Athener Konservatorium, hat bei Maria Trivella studiert. Das war auch eine sehr bekannte Sängerin zu dieser Zeit. Genau. Mhm. Dann ist sie zur berühmten, hier steht Koloratursopranistin, Elvira de Hidalgo gewechselt. Vielleicht kannst du mir sagen, was eine Koloratursopranistin ist, dass man vielleicht eine besondere Bandbreite hat, ich weiß es nicht.
Koloratur ist eigentlich dramatisches Fach, wenn ich mich...
Ah ja, genau. Sie war nämlich eine dramatische, es gibt ja diese liebreizenden, hüpfenden Sopranistinnen und dann gibt es welche, die irgendwie aus dem gesamten Spektrum schöpfen und offensichtlich hat das ihr auch die Elvira dann beigebracht, wie das geht. Jetzt, wo du es gesagt hast.
Du, nee, hier steht nochmal auf Wikipedia. Eine besondere Beweglichkeit, vor allem im hohen Register. Also das Register, man sagt ja auch, die Maria Callas hat ja über drei Oktaven beweglich Bandbreite gehabt, ne?
Ja.
Was auch eine Herausforderung ist oder beziehungsweise eine tolle Begabung ist.
Ja.
Und dass man sie auch alle drei so gut nutzen kann, weil bei manchen ist es dann halt ganz leise. Und hier unterscheidet man im Koloraturfach noch nach Größe, Gewicht und Timbre. Timbre ist die Stimmfarbe. Mhm. Ich kann halt irgendwie so einen quietschigen Klang haben als Natur oder irgendwie besonders dumpf oder mit sehr hellen Klang. Das ist jetzt, die Stimmen variieren ja. Und manche haben ganz schönes, eine schöne Stimmfarbe, ein schönes Timbre. Genau.
So. Oder eher quäkig. Also das, man weiß es ja schon beim Sprechen, ne? Also eine Verona Poth ist so das eine.
Schwierig und anzuhören, die muss dann immer
genau.
Synchronisiert.
Aber das gehört auch zu ihrer Marke dazu, aber es ist halt jetzt keine Person, die irgendwie.
Aber man es gibt so einen metallischen Klang oder einen sehr warmen Klang. Mhm. So wird es dann halt immer so allgemein beschrieben. Genau. Ja, okay. Haben wir verstanden.
Und die Elvira war ihr gegenüber erstmal so ein bisschen skeptisch eingestellt, hat aber, weil Maria auch so fleißig war und so voller Drama auch schon gesungen hat, das steckte so in ihr drin, so mit voller Leidenschaft hat sie dann gesehen, wow, da ist was ganz Großes im Anmarsch. So mit 15 Jahren Gesangsdebüt im Opernhaus. Ha! Cavalleria Rusticana ist das Opernhaus in Athen.
Guck mal, ich komme hier immer wieder dumm um die Ecke mit Restaurant.
Genau. Dann war es so, dass, ne, 38, da steht dann irgendwann der Zweite Weltkrieg vor der Tür und der erschwert dann auch die weitere Ausbildung. Auch in Griechenland wird es dann schwierig. Sie wollte eigentlich dann zurück zum Vater, das dauerte dann noch, also zurück in die USA. Mhm. Genau, da bleibt sie jetzt erstmal noch in Athen, da kommen so ein paar vereinzelte kleine Auftritte und größere Auftritte in der Nationaloper von Athen 42 und dann bei der griechischen Ersturaufführung von Fidelio im Theater des Herodes Atticus im August 44 übernimmt Callas die Titelrolle. Also das ist wirklich in ganz jungen Jahren, ne? Und dann so ein Mädel stellt sich da auf die Bühne und fängt einfach an zu singen. Aber sie kann dann endlich 45 zum geliebten Vater zurück in die USA. Und genau, dann geht's irgendwie los. Also man merkt dann so richtig, ja, das nimmt so Fahrt auf. Sie hat zwar immer noch so ein bisschen mit sich und ihrem Körper zu tun, aber 47 tritt sie das erste Mal in Verona auf. Und der Leiter der Aufführung, Tullio Serafin, der also ein Operndirigent von Rang und versierter Förderer junger Stimmen und ist vollkommen hin und weg. Und der wird dann auch derjenige, wir hatten es ja auch immer bei den starken Frauen, wer ist dann jemand, der ihr sozusagen da die Tür öffnet. Und im selben Jahr hat sie ihren ersten Auftritt in der Mailänder Scala. Und das ist ja nun in der Opernwelt, das weiß sogar ich, ein Name, wenn man das auf dem Papierchen hat, dann
Stehen einem die Türen offen.
Ja, dann stehen einem die Türen offen. So allgemein, sie hat irgendwie Arien aus 34 Opern, um mal so eine allgemeine Zahl zu sagen, ein bisschen Statistik am Rande, Arien aus 34 Opern und 43 vollständige Partien auf dem Kasten gehabt. So, das klingt nach wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, das kannst du vielleicht besser beurteilen, aber das ist so eine Zahl, die das ist ein ziemlich breites Repertoire. Ich habe auch mal gehört, sie hat irgendwie Wagners Walkürenritt und dann irgendeine Bellini-Oper an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gesungen, weil sie für eine Kollegin einspringen musste und das klang für mich nach
What?
Genau. Wie kann das sein? Aber wer konnte das? Die Callas natürlich. Genau. Ihr Stimmumfang war unvergleichlich, also du hast es gerade schon genannt, dass hier steht zum Beispiel vom Fis in Verdis sizilianische Vesper bis zum F in Rossinis Amida. Also das sind fast drei Oktaven und eine Biegsamkeit, die ihresgleichen sucht. Also sie beherrschte alle stimmlichen Tontechniken des Bel Canto Gesangs und das ist ja so eine Gesangstechnik oder ein Gesangsstil, der besonders in Italien Ende des 16. Jahrhunderts entstanden ist. Und ja, wichtige Elemente dieses Bel Canto sind Weichheit des Tones und das konnte sie ja besonders. Sie war so, ne, also sie konnte so umschmeicheln. Ich finde das echt schwierig, über diese Stimme zu erzählen, aber ich muss jetzt gerade die Sonnenseite von Maria Callas, es kommt leider die Schattenseite irgendwann auch, aber muss ich jetzt einfach beschreiben, weil ich schade, dass wir es nicht einspielen können.
Die Bel Canto-Technik hat sie nicht komplett ausgefüllt und
irgendwas ist immer, ne?
Genau, also die hat irgendwie ist sie in Stuttgart getreten und da steht auch unter anderem, dass die dramatischen Ambitionen der Callas nicht ganz den natürlichen Anlagen entsprechen. Und Anna hatte mir auch noch gesagt, dass sie zum Beispiel die Oper revolutioniert hat, weil sie das Brustregister benutzt hat. Es gibt ja halt einmal das Kopfregister, das ist halt dieses, wo manche sagen, ja, das klingt aber so hohl, das ist ja dieses und dass sie dann aber, so wie unsere Sprechstimme, die ist ja im Brustregister, diese dunklen Töne mit hinzugezogen hat. Und das entsprach halt nicht den damaligen Ansätzen des lieblichen Klanges einer Dame und einer Frau. Und damit hat sie sich aber durchgesetzt.
Da war doch auch irgendwas, ne? Irgendein Skandal, wo sie eine Oper anders gesungen hat oder auf einem anderen Ton aufgehört hat und dann sind die Leute da irgendwie ausgeflippt.
Genau, die Legende verheißt im Publikum ein Stimmphänomen von einzigartiger Wunderbarkeit, eine Kehlkopf-Virtuosin, die in den halsbrecherischen Tricks der Gesangsartistik versiert ist, eine Beherrscherin des dreifachen Salto Mortale der Stimmbänder. Das weiß die Callas, die mit jedem Konzert, das sie irgendwo in der Welt gibt, einem Auditorium von erbarmungslosen Bezahlern gegenübersteht, die ihre Trapeznummern verlangen und nicht viel danach fragen, ob sie Kunstfertigkeit mit Kunst verwechseln und so weiter und so fort. Also da wurde echt harsche Kritik geäußert, aber daraus wird halt klar, dass sie wirklich viele Techniken abgemischt hat und immer wieder experimentierfreudig war, was einfach damals in der Oper nicht
gewünscht
vorhanden war.
Ja. Aber sie hat es ja eben auch als Kunst betrachtet.
Genau. Ne?
Und für sie war das nicht nur ein Absingen vom Blatt.
Genau, exakt.
Und das ist so das, wo ich dann auch am Ende sagen muss, das ist wirklich eine tolle Künstlerin, sich das zu trauen. Das ist ja fast so ein bisschen, wie sich mit der katholischen Kirche anlegen und dann sagen so, nö, ich ändere hier mal so ein bisschen das Konzept.
Genau.
Das ist ja Blasphemie, ne? Also
absolut,
das kann man ja
absolut.
Gar nicht,
genau,
und dann,
richtig.
Und man kann sich das schon richtig vorstellen. Da sitzen die Leute irgendwie im Publikum.
Die erwarten jetzt.
Und jetzt singen das bitte so, wie es gehört.
So, wie es immer ist und bitte auch nicht abbiegen.
Ja. Und dann kommt da irgendwas, genau, ich habe es nämlich gefunden, 51 war das, als sie Aida im Palast der schönen Künste in Mexiko-Stadt, also die ist ja jetzt all over the place und so, und das Ende der Siegerszene im zweiten Akt hat sie abweichend von der Partitur mit einem glasklaren S beendet. Ich weiß nicht, was normalerweise der Ton gewesen wäre, aber hier steht, das Publikum drehte durch, beschrieb die Plattenfirma EMI die Reaktion. Die historische Aufnahme ist enthalten und wurde in den 90 90er Jahren als AIDA Live, 51 von EMI als CD rausgegeben. Also ich weiß nicht, was das heißt. Das Publikum drehte durch, könnte bedeuten, ja, wow, wie geil ist das denn?
Ja, genau.
Und was wagt sie sich, diese Bitch? Das kann ja gar nicht. Was tut die uns da an? Was tut die der AIDA an? Aber
ja, also wenn du halt überlegst, das hohe C ist halt immer das, Nonplusultra, ne? Aus, ich glaube, Königin
der Nacht.
Ja, genau. Und das S hüpfende. Ist ja nochmal ein bisschen drüber.
Ja. Ach, dann muss das, oh, okay, dann ist das nicht, doch.
Also
ja.
Es ist halt einfach ein wahnsinnig hoher, heller Ton, den nicht viele singen können, weil es einfach gar nicht auf der, auf der, wie sagt man denn, auf der Stimmenpartitur vorhanden ist.
Dann muss es ein positives Durchdrehen
Glaube
sein.
Ich auch. Mir wahrscheinlich, ich habe mir nachher einen Anruf von Emi. Ey, ihr seid so dumm.
Oh, wie gut, dass du da bist.
Wir wollen das jetzt
nochmal
richtig stellen.
Wie gut, dass du da bist. Also, das will man natürlich auch nicht auf CD bringen, wenn die Leute durchdrehen und sagen, das kann ja wohl nicht sein. Ein Tumult bricht aus.
Genau. Anyway. Der Auslöser des Weltkrieges.
Genau. Also, sie kommt so richtig in Fahrt, ne? Mhm. Und ihre Stimme wird immer besser und sie ist wirklich eine Besessene und versucht zu feilen an ihrer Stimme und trainiert und macht und tut und verausgabt sich auch zum Teil. Also da merkt man auch so, wie sie so selbst so masochistisch ist, ne? Und dadurch durch so viele Selbstkasteiung und dadurch ist eben für die Kunst. Und das macht auch, glaube ich, diese besondere Sängerin aus, ne? Man kann noch über bestimmte Arien, die sie gesungen hat, oder ja, Rollen. Sie hat übrigens nur einmal eine Mozart gesungen, also weil du gerade Königin der Nacht sagst, ist doch Mozart, ne?
Ha?
Mhm. Ja.
Warte mal, soll ich lieber gucken?
Die Konstanze aus Die Entführung aus dem Serail 52 ist die einzige von ihr dargestellte Mozart-Partie. Also mit den Deutschen hatte sie es nicht so. Die, auch wenn der Mozart ist ja vielleicht ein bisschen zu verspielt und so.
Es ist auch schwer, sie eigentlich einzuordnen, ne? Weil manchmal, also dadurch, dass sie so einen hohen Stimmen, welches Stimmfach gehört zu ihr? Wir haben jetzt gesagt, Koloratursopran.
Dramatische, also sie sind da dramatische.
Genau, dramatische. Aber man könnte auch eigentlich zeitweilig sagen Mezzosopran und zwischendrin schafft sie auch so die krass tiefen Töne wie Kontraalt.
Mhm.
Und es steht hier auch gerade, dass sie aufgrund der psychosomatischen Verfassung mal so singen konnte und mal so singen konnte. Das finde ich auch noch ganz interessant.
Na, es kommt dann mal drauf an, ist es gesteuert oder bin ich gerade nicht gut drauf und
kann
dann besonders dramatisch singen oder passt es dann wirklich zur Rolle, ne? Also die Callas hatte nicht nur Freunde, es gab auch genug Kritiker, die dann sagen, oh Gott, das ist mir alles ein bisschen zu dramatisch, ne? Also das ist ja auch eine Geschmacksfrage einerseits,
klar.
Andererseits nicht diese Konstanz hatte vielleicht. Das sage ich jetzt mal so mit meinem Laien-Sprech. Aber fest steht auf jeden Fall, dass die wirklich da was geschaffen hat, was so noch keiner vorher geschaffen hat, wenn ich das jetzt mal so sehr bold sagen darf. Das ist so ihre starke Seite. Ne? Sie hat auch dadurch, dass sie da so verbissen war zum Teil, dann auch, sie galt als sehr egozentrisch, hysterisch, unberechenbar. Ne? Diese psychische Verfassung, da weiß man dann auch immer nicht so, wird sie dann auch oft zu dieser Diva stilisiert, ne? Weil sie, es gab da irgendwie so ein Schnappschuss wohl, der sie mit gefletschten Zähnen zeigte, weil sie über irgendeine Forderung ihres Managers da so erbost war. Und dieses Bild ging um die Welt und man hat sich auch so ein bisschen an ihr aufgegeilt.
Ja.
Also dann kommt gleich so die Männergeschichten, die dann kommen. Also sie war auch immer in den Klatschspalten und lieferte da so Feuer für, ne? Und jemand, der so genau wusste und auch sich so verausgabt hat für die Kunst, der ist auch angreifbar und verletzlich. Und sie hat leider Gottes ihr Privatleben da nicht so, sich da nicht so sehr geschützt davon oder hatte da niemanden an ihrer Seite, einen Manager, der dann eben gesagt hat, so komm mal Mädchen, alles wird gut, ich mach das jetzt und du legst dich mal hin und schläfst mal eine Runde. Das hatte sie offensichtlich nicht.
Und sie hatte auch wenig Leute, die ihr Werke für ihre Stimme schreiben konnten.
Ja.
Weil sie hat ja, glaube ich, ab 59, 60 mal immer wieder leichte stimmliche Probleme gehabt.
Ja, genau.
Und da wurde auch analysiert, dass sie einfach so eine, ja, es gab halt nicht genügend Opernpartien, die jetzt auf ja, ihre wunderbar ausgebildete Stimme passten.
Was ja lustig ist, weil sie ja diese Bandbreite hat. Ne?
Ja.
Aber sie hat auch vielleicht einfach das Dramatische gesucht und wollte das auch nicht anders. Ich weiß es nicht. Ne? Ich habe da zu wenig Kenntnis über die Bandbreite des Repertoires da draußen. Sie ist übrigens auch mal schauspielerisch tätig gewesen in irgendeinem Film. Tut nichts zur Sache, aber sie hat auf jeden Fall, sie war auch des Schauspielens mächtig. Wenn jemand so dramatisch auf der Bühne da Emotionen wiedergeben kann, dann kann er das vielleicht auch in der im Film so, ne, dann darstellen. Ich habe hier noch ein Zitat, das hast du mir weitergeleitet, das war, glaube ich, von irgendeiner ARD-Seite oder so. Vielleicht, so nimmt man heute an, war es ja die enorme Stärke, die sie auf der Bühne wie im Leben gezeigt hatte, die ihr hier ins Negative verkehrt entgegenschlug. Starke Frauen entsprachen damals sicherlich nicht dem Ideal. Hier entgegenschlug war, also hier war aus der Presse.
Mhm.
Also man hatte da irgendjemanden gefunden, der eben nicht liebreizend und war,
genau,
so war und
schön Gesang
und
war
schön,
ja, nicht ihrs.
Und Gesang, genau, sondern der auch Ecken und Kanten hatte, trotz der Weichheit der Stimme.
Ja, die Facetten eines Menschen.
Mhm.
Na, man ist ja nicht eintönig oder nur das liebreizende Mädchen, sondern
hat
auch mal schlechte Tage oder die Emotionen gehen mit einem durch. All das wollte sie ja in den Rollen auch darstellen und auch die
oder die Emotionen sind mit ihr durchgegangen und sie konnte sie nicht verbergen. Also das ist immer die Frage, setzt du es ein bewusst, weil
sie
da
schon
sind?
Bewusst eingesetzt. Also klar hast du dann irgendwie auch später Phasen, wo es dir einfach wahnsinnig schlecht geht. Aber sie hat schon auf der Bühne das performt. Also man hat ihr nie abgeschrieben, dass sie eine hervorragende Stimmführung hat. Na, also
wie
sie hat,
auch. Wie auch.
Ja,
also das war ja
genau.
Schon wirklich hohe Kunst.
Ob das dieses von Ton zu Ton, oder ich habe das falsche Wort, aber das Beibehalten der Sängerformate, Formanten und die Tonkonzentration, auch der Vibrato, wie der Geschwung, die Schwingung, waren alle perfektioniert.
Mhm.
Also
ja, da hat sie auch selber sehr, also das war nicht nur Talent, ne, das ist wirklich hart erarbeitet. Kommen wir leider zu den Schattenseiten. Also das ist jetzt sozusagen schon der Türöffner gewesen für die Schattenseiten.
Sorry.
Also sie hat da sehr
Sorry.
Wieso?
Habe ich das gerade irgendwie so, was ich noch sagen wollte, sie war eine hervorragende Sängerin.
Nee. Alles gut. Also da kann man ja verschiedene Perspektiven drauf haben. Jetzt war ich ein bisschen, musste ich mich kurz zurücklehnen auf ihre Stimme, ne? Die einen sind da Fan davon, die anderen nicht, aber diese Dramatik, die da auf der Bühne war und die sie hervorragend einsetzen konnte, die gab es in ihrem Privatleben auch, aber eben im Negativen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, sie war am Anfang eher so ein Mauerblümchen, aber ihre Stimme hat sozusagen Herzen geöffnet. Und da war sie war 23 Jahre alt und wog an die 90 Kilo, als sie in Verona,
wie
eben
groß?
In der Arena, weiß ich jetzt gar nicht. Sie war jetzt nicht besonders große Frau.
Mhm.
Ja, ein bisschen kleiner als ich vielleicht.
Dann 1,60. Dürfte sie ja nicht aufgefallen sein. Die waren
nee,
ja
aber wenn sie da auf der Bühne steht und Gioconda singt, da ist sie aufmerksam, ist auf sie, muss man nicht, kann man ja nicht anders als sich ihrer entflammen, sozusagen.
Mhm.
Und der 53-jährige Bauunternehmer Battista Meneghini, dem ist nämlich genau das passiert und der hat sich dann verliebt und wenig später wurde dann auch geheiratet, nämlich 2 Jahre später. Da hat sie dann interessanterweise die italienische Staatsbürgerschaft angenommen.
Mhm.
Diese Ehe währte auch nicht so lange. Was heißt nicht so lange? Stimmt nicht ganz. Sie lernte dann Ende der 50er, 57, 58 rum, den griechischen Milliardär Aristoteles Onassis kennen. Man kennt ihn als unter anderem Ehemann von Jackie Kennedy, die er später heiratete. Und mit dem beginnt sie eine Liebesaffäre, obwohl er noch verheiratet ist. Die damalige Ehefrau Atina Livanos hat da nicht mehr so viel zu sagen. Er war der Maria, da war sie schon schlank und schön. ist ihr dann total verfallen und hat dann mit ihr ein Verhältnis angefangen, was auch immer wieder in den Klatschspalten dann eine Rolle spielt. Das war natürlich auch ein Skandal. Wir reden von den 50er Jahren und Ehebruch und die gehen da ganz ungeniert miteinander auf irgendwelche Empfänge und das ist irgendwie klar, der Mann ist noch verheiratet. Und die zeigten sich da in der Öffentlichkeit, ne? Also das beherrschte
die Katastrophe.
Klatschspalten der und die Feuilletons. Mhm. Und der hat dann ja leider irgendwann das Interesse verloren, beziehungsweise hat sich dem, als sie dann sagte, ich will dich unbedingt heiraten, hat er sich dann auch scheiden lassen von seiner Frau, hat dann aber nicht das Ding durchgezogen, hat sie nicht heiraten wollen.
Gibt's einen Grund? Weiß man da irgendwas?
Weil sie ihm vielleicht so ein bisschen zu anstrengend und klettig wurde. Jedenfalls, er war irgendwann ein bisschen anderweitig orientiert, hat dann auch schon Jackie Kennedy Avancen gemacht, die allerdings so kühl und spröde war, dass er immer mal wieder bei Maria anklopfte und die war natürlich dann trotzdem so empfänglich und immer noch so verliebt in diesen Mann, dass sie sich da auch immer wieder auf dieses Spielchen eingelassen hat. Ne? Mhm. Dann habe ich noch tragischerweise gelesen, dass sie im Jahre 66, da war sie 43, ein Kind von ihm erwartet hat. Sie wollte eigentlich auch immer Kinder haben. Das ist ihr nicht vergönnt gewesen. Und er hat sie dann gezwungen, dieses Kind abzutreiben. Das sagt eine Quelle. Die andere Quelle sagt, sie hat das Kind geboren und ist dann gestorben. Ich denke, dass es eher Ersteres war, weil dieser Typ
weil
da irgendwie
diesen
Skandal nicht, vielleicht ist es dramatischer. Ihr könnt es euch aussuchen, vielleicht ist das Kind einfach gestorben. In beiden Fällen ist es einfach wahnsinnig tragisch, dass dieses Kind dann nicht geboren wurde, beziehungsweise absolut gelebt hat. Ja. Das nahm dann auch irgendwann alles ein tragisches Ende. Der Onassis ist irgendwann gestorben, weiß ich.
Aber da hat er die Jackie Kennedy dann geheiratet.
Genau, genau.
Und ging da, man sagt doch auch, dass die Liebschaft da weiterging heimlich,
genau,
oder?
Genau, habe ich ja gerade gesagt. Also selbst als sie dann schon verheiratet waren, dann war sie ihm zu kühl, dann hat er immer mal wieder bei Maria angeklopft und so.
Alles klar.
Und Maria hatte dann aber auch irgendwie einen anderen Partner. Bis zu ihrem Tod hat sie aber wahnsinnig an diesem Onassis gehangen. Ich glaube, wenn man einmal so Feuer fängt und dann hieß es auch aus einer Quelle habe ich gelesen, der hat sie auch wirklich gelehrt, was Liebe und Leidenschaft bedeutet und Spaß an Sex. Und ja, das ist natürlich dann, wenn du dann einmal so verzaubert bist, dann ist es schwer, davon loszukommen.
Ja, aber der muss irgendwas gehabt haben, was nicht nur jetzt sexueller Natur war, sondern
und
was
nicht nur
Herz
Geld,
halt
weil ein Milliardär hat nun mal auch viel Geld. Ne?
Und, ja, aber sie hat nun auch wirklich, glaube ich,
gut
genug
verdient,
Geld, ne?
Ja.
Daran lag es nicht, sondern das muss irgendwie eine Vertrauensebene gewesen sein, die für sie wichtig war, für ihn irgendwie.
Lassen wir das mal so stehen. Das mag natürlich auch sein. Ich will dem Mann jetzt nicht zu nahe treten. Als ich diese Nummer mit der erzwungenen Abtreibung gehört habe, da war der für mich unten durch.
Ja klar, aber ist ja auch nicht bestätigt, nicht?
Nee, ist nicht.
Wollen wir nicht gleich immer im Zweifel für einen Angeklagten, liebe
ja,
Katrin.
Aber er hat dann auch noch, ne, eigentlich wollte er sie nicht heiraten, dann hat er Jackie Kennedy geheiratet, dann ist er dann wieder weg und dann wieder hin und irgendwie.
Ist kein löblicher Mann, ist ein Jäger.
Gut, da gehören immer zwei dazu. Ich möchte das jetzt
oder
nicht
drei
weiter
in dem Fall
diskutieren. Ja, genau. Obwohl die Jackie da gar nicht so viel mit zu reden hatte, glaube ich.
Naja.
Ich möchte jetzt sagen, wann sie gestorben ist.
Okay.
Maria Callas ist 53 Jahre alt geworden und sie ist an einem Herzinfarkt in Paris gestorben. Und zwar am 16. September 1977. Da war der Onassis schon verstorben. Vielleicht ist sie auch an gebrochenem Herzen oder an übermäßiger Trauer. Ihr dürft es euch selber aussuchen. Ich weiß es nicht.
Vielleicht Überarbeitung.
Sie hat auf jeden Fall eine Trauerfeier vom Ausmaße einer Königin bekommen, am 20. September 77 in der Kathedrale Saint-Étienne in Paris. Und ihrem Wunsch folgend wurde ihr Leichnam eingeäschert und die Asche vor der griechischen Insel Skorpios im Ionischen Meer verstreut. Ist es nicht romantisch und irgendwie tragisch? Zurück nach Hause, ne? Père Lachaise ist einer der berühmten Friedhöfe in Paris. Da ist, glaube ich, auch Sartre und Jim Morrison begraben.
Das
und da gibt es ein symbolisches Urnengrab ist da, weil die Asche ist ja dann, ne, die ist ja woanders verstreut und so. Ja, das waren die Schattenseiten
Weißt du, was ich mich gerade frage? Gibt es eigentlich irgendjemand, der wahnsinnig viel erreicht hat, der ein Statement gesetzt hat, der nicht irgendwie Schattenseiten hat?
Ach, ich würde, ja, gibt es natürlich.
Weil irgendwie musst du ja mit deinem Ehrgeiz etwas Besonderes schaffen.
Mhm.
Also ich philosophiere jetzt mit dir laut, ja.
Mhm.
Du musst mit deinem Ehrgeiz Besonderes schaffen, Besonderes leisten. Gestern Wagner, morgen, was war das?
Bellini.
Du musst hart arbeiten, damit dieses dein Stimmfach perfektioniert ist, dass die Leute dir zu Füßen liegen. Sie ist hart mit sich im Gericht gegangen. Ich glaube, sie war ins Gericht gegangen. Sie ist ja auch, ich glaube, dass dieser Satz von ihr auch kommt. Sie hat eigentlich jeden Tag Hunger. Sie hat jeden Tag Hunger, aber diszipliniert sich halt schlank zu sein und dem sich zu widersetzen, was von einer Opernsängerin, die eigentlich standardmäßig fett zu sein hat, weil eigentlich das Lungenvolumen dadurch besser funktioniert, was ja im Nachhinein auch bewiesen ist, dass es Quatsch ist.
Mhm.
Sie hat ja nun auch die gesamte Oper revolutioniert und sich durchgesetzt und das verschaffte ihr auch irgendwie Feinde und damit hat sie Großartiges geschaffen, aber irgendwo ist es so, habe ich jetzt keine Person in meinem Kopf, die grundglücklich war. Irgendwo gab es immer eine Zerrissenheit, aus der du dieses, man sagt doch immer, Phönix aus der Asche.
Die Kraft schöpfst für diesen, na gerade jetzt im Kraftakt. Gesang, ne? Auf jeden Fall gibt es jemanden, der glücklich ist oder beziehungsweise den Eindruck macht. Du hast natürlich auch einen Leidensweg. Ich denke jetzt gerade an, keine Ahnung, mir fällt jetzt Michelle Obama und Barack Obama an, die natürlich was geschaffen haben und dann auch mit ansehen mussten, wie ihr Erbe dann von jemandem übernommen wurde, der ja nun völliges Gegenteil
und
ist.
Und wenn du an die Biografie von Michelle Obama denkst, dann hat sie ja auch gesagt, es ging halt sehr stark zulasten des Privatlebens.
Klar.
Na, dass die Ehe fast aus zerbrochen wäre, dass sie nicht einfach ermöglichen konnte, dass die Kinder anrufen und sagen, hey, ich gehe mal heute Nachmittag mit zu denen und denen, so wie eine normale Kindheit abläuft. Also du hast ja schon irgendwo Verluste hinzunehmen.
Ja.
Vielleicht nicht im dramatischen Ausmaß, wie jetzt ein Herzinfarkt oder eine Abtreibung oder eine ungestillte Liebe.
Mhm. Irgendein Leidensdruck, der da ist, der ein Ventil sucht, du redest jetzt von Künstlern oder auch von Politikern?
Nö, auch also von Politikern.
So eine Form von Enttäuschung ist natürlich da, wenn du als Kommunalpolitiker startest mit wahnsinnigen Ambitionen und dann in die Weltpolitik aufsteigst und merkst, dass du auch nur ein Teil von anderen Mächten da oben bist. Das vermag ich jetzt nicht zu sagen, ne? Aber ich würde mal unterstellen, dass Menschen da oben, die normal sind, ne, jetzt keine psychische Erkrankung oder so haben, wobei man sich fragt, was ist normal, ne? Aber
richtig,
dass die auch glücklich und unglücklich sind und glückliche Momente haben und unglückliche Momente haben, dass sie natürlich mehr mit Sorgen klarkommen müssen, als wir Normalsterblichen, die nun mal nicht in dieser Öffentlichkeit sind. Aber es gibt genauso viele unglückliche, depressive Menschen, die nicht im Rampenlicht stehen. Ich würde mal sagen, ja, gibt es. Vielleicht finden wir ja in der nächsten Folge jemanden. Weißt du schon, wen du? Ich muss jetzt die Kurve kriegen,
ich
ne, weil wir schon wieder so lange reden.
An Sophia Loren denken, weil eigentlich haben wir über die jetzt nicht so wahnsinnig viele tragische Dinge. Also klar, arm geboren, ne? Aber es scheint ja, dass sie nach außen zumindest eine solide Ehe geführt hat.
Ja.
Ne? Aber schwierig zu sagen.
Man weiß es nicht, ne? Da ist sicherlich auch, die waren beim Eheberater, das hat sie ja auch in ihrer Biografie geschrieben.
Die Michelle oder Sophia?
Michelle.
Ach so. Ich war bei Sophia.
Ach du, Sophia. Loren. Ja, stimmt.
Weil da sagten wir so, war die jetzt eine starke Frau, aber die hat auch total viel gerissen.
Ja.
Und diverse Preise abgeräumt und
Dolly Parton vielleicht. Die macht auf jeden Fall einen fröhlichen Eindruck.
Ja,
die hat bestimmt auch, ich meine, aber du musst halt auch unzufrieden mit dir sein, sonst lässt du nicht so an dir rumschnibbeln und dich so botoxen.
Definitiv.
Also irgendwas Gebrochenes braucht halt jeder, damit er irgendwie
damit
so
schaffen kann.
Damit er schaffen kann.
Genau. In der Schauspielausbildung wurde mir das auch immer gesagt. Die Leute sind hervorragende Schauspieler, die aus dem Leid herauswachsen.
Ja. die Songs, die richtig bewegenden Songs dieser Welt sind aus Herzschmerz heraus. Ne? Du musst diesen Schmerz ja auch irgendwie ein bisschen haben. Das ist jetzt meine These. Wenn du nur fröhlich Happy Baby machst, kann das auch sehr entertaining sein. Aber du brauchst das ja auch so ein bisschen, diese unerfüllte Anerkennung oder irgendwer haut immer auf dich drauf, der Turnbeutelvergesser und so. Und dann denkst du dir, jetzt erst recht. Ne? Das glaube ich schon, dass es da...
Der Turnbeutelvergesser.
Kennst du das nicht? Das ist für mich so ein synonymes Wort für ein Opfer. Für ein Opfer in der Schule. Genau, der Turnbeutel, der nie beim Sport mitmachen wollte. Weißt du so, ich habe meinen Turnbeutel vergessen. Kennst du das nicht?
Nee, wir haben immer gesagt, das ist so ein typisches Opfer, wenn jemand halt einen Hochwasserhosen anhatte und einfach aussah wie Steve Urkel.
Aber der hat auch nie beim Sport mitgemacht.
Hat er
Oder
auch
der
nicht?
Hat immer, ja, aber das lass uns jetzt mal
aufgrund
zu
der
Ende
Tatsache, dass wir
diskutieren. Genau, wir sind schon wieder über der Zeit. Es hat so viel Spaß gemacht, über Maria zu sprechen.
Total.
Auch wenn sie so eine gebrochen, aber vielleicht auch gerade deswegen, weil Dramatik braucht auch privates Drama, damit man so genial ist. Vielleicht ist das eine gute abschließende Frage von dir gewesen. Mhm. Bestimmt. Es ist eine gute abschließende Frage gewesen.
So, nächste Folge, die Folge 33, so wie ich irrtümlicherweise annahm, dass es diese Folge sein könnte oder die letzte Folge. Auf jeden Fall möchte ich dir, und jetzt halte ich fest, weil ich kann die Dame mit Sicherheit wieder nicht gut aussprechen, Malala Yousafzai.
Malala, auch besser bekannt als Malala. Malala. Die jüngste Friedensnobelpreisträgerin
unserer Zeit.
Unserer Zeit. Ja, ich freue mich sehr.
Ja?
Ich bin gespannt.
Finde ich gut.
Eine junge Frau, eine sehr, sehr junge Frau.
1997 geboren.
Richtig, genau. Und wirklich.
Ja, so wie ich.
Wir verraten unser Alter natürlich nicht, aber danke dir fürs Zuhören und danke euch da draußen fürs Zuhören und hört euch Maria Callas an und werdet verzaubert und umschmeichelt von dieser wundervollen Stimme.
Ja. Vielen Dank, Katrin, dass du sie uns so toll präsentiert hast.
Dankeschön, sehr gerne. Und
lieben Dank nochmal an Anna Komosiak, die das vorgestellt
hat. Ja, genau, von mir auch.
Sich gewünscht hat, Entschuldigung.
Und ich freue mich auf Malala und auf dich das nächste Mal und auf euch da draußen natürlich auch. Und schaltet wieder ein.
Bis
dann.
Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.